Ist Michelle Obama in Wahrheit ein Mann? Ich habe auf YouTube Videos gesehen, wo behauptet wird, dass Michelle Obama ein Mann wäre. Ich habe diesbezüglich auch ein Video gesehen, wo es für mich zumindest so aussah, als ob der Pullermann in der Hose rumbaumelt. Also meine Frage, sind diese Videos fake oder ist sie wirklich ein Kerl? Das war doch eine gute Frage, oder? Also zumindest kommt sie von unserer Lieblingsseite, Gute Frage nett. Und damit hello, es ist auf den Deckel Dienstag.
Ja, herzlich willkommen. Hallo, Katrin Braun.
Sprachlos bist du von meiner super geilen Anmoderation.
Ja.
Severin, worum geht's heute?
Um die Liste der Herrscher der Toskana.
Genau.
Wobei man ja schon sagen muss, es sind ja nicht nur Herrscher, sondern auch offensichtlich Herrscherinnen auf dieser Liste.
Da war eine Mathilde und da war noch eine Beatrix. Hilde. Aber über die weiß man nicht so viel, weil das waren ja, wie gesagt, Frauen.
Die sind egal
ja.
In der Geschichte.
Die sind auch für uns jetzt egal. In
völlig egal.
Also.
Obwohl, die Frage ist, um was geht es heute? Weil wir haben ja in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir die Liste vorlesen?
Wir könnten die Liste vorlesen eigentlich. Also warum nicht? Ne? Wir können jetzt anfangen bei 812 mit Bonifatius dem Ersten.
Oh ja.
828 Bonifatius dem Zweiten. Ja, ich weiß nicht. Oh, da sind
aber
so
Adalbert der Reiche war schon cool.
Adalbert der Zweite der Reiche.
Der Zweite der Reiche, ja, das ist eigentlich ziemlich genial.
Naja, vielleicht sollten wir das euch doch nicht unbedingt antun. Die Liste fängt bei 812 nach Christus an. Und hört bei 1860 auf. Also
wie viele Herrscher gab es in der Zeit? So rund 50 oder so wahrscheinlich, oder?
Ach, bestimmt. Ich habe sie nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast.
Aber nee, ich auch nicht. Nee.
Vielleicht sind es eher mehr.
Ja gut, die Frage ist natürlich, Die Frage ist natürlich, kann man aus so einer Liste aus Herrschern eine spannende Folge machen? Ich dachte ja, weil
da hast du falsch gelegen, oder was? So,
nein.
Jetzt haben die Hälfte der Zuhörer abgeschaltet.
Nein, ich glaube, so schnell sind unsere Hörer nicht unterzukriegen, ja.
Wenn sie jetzt noch bei Folge 7 dabei sind, dann auf jeden Fall
wenn
nicht.
Stimmt, genau. Also für euch, kurze Einordnung mal des Ganzen, weil es war ja klar, dass irgendwann mal bei dieser ganzen Wikipedia-Zufallswiedergabe da irgendwann mal eine Liste rauskommen muss. Und es gibt wirklich richtig schlimme Listen, also so Richtung irgendwie die Bautechniken einer Fußgängerbrücke. Wäre sogar noch einigermaßen spannend. Aber so irgendwelche DIN-Normen bei Eisenbahnbau oder sowas, ja. Oder, also gerade, ich meine, ich glaube, die Bahner sind bei Wikipedia ziemlich aktiv. Da könnte man wirklich einige Sachen kriegen. Also es könnte sein, dass wir jetzt noch irgendwie 18 Folgen über irgendwelche Bahnthemen machen müssen. Kriegen wir auch hin. So wie wir das mit den Herrschern der Toskana auch hinkriegen werden. Weil es ist ja nun mal so, eine Liste von Menschen ist immer noch besser als eine Liste von DIN-Normen. Weil man natürlich einfach dort menschliche Geschichten rauskriegen kann. Ja, und wir haben heute ganz viele tolle menschliche Geschichten für euch. Das glaube ich zumindest. Also Katrin Braun hat sicherlich was vorbereitet. Nicht so tolle Geschichten vorbereitet, aber wir werden es sehen.
Wir haben uns gerade kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, noch ausgetauscht. Womit wir uns eigentlich vorbereitet haben, nicht, dass wir jetzt genau das Gleiche haben, unter den über 50 Herrschern genau den gleichen erwischt haben, haben wir tatsächlich schon.
Adalbert der Zweite, der Reiche.
Nein, wir haben uns beide mit den Medici befasst.
Medici, aber das war
Medici.
Natürlich nicht nur einer.
Es war nicht nur einer. Und die Wahrscheinlichkeit.
Es waren noch nicht zwei.
Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering jetzt, dass wir uns beide die Medici ausgesucht haben, denn die haben von 1434 bis 1737, also gut 300 Jahre geherrscht. In der Toskana, in Florenz, in.
Was man sagen muss, Florenz ist eine wichtige Stadt in der Toskana, auch heute noch.
Die Hauptstadt der Toskana.
Ja, die Hauptstadt der Toskana und war auch ziemlich lange, also gerade in der Zeit, so ab 14, ein Stadtstaat, ein ziemlich mächtiger Stadtstaat in Italien. der quasi nach dem Untergang des Römischen Reiches halt irgendwie mehr oder weniger eigenständig geworden ist, militärisch ziemlich aktiv und sowas, dann auch aber trotzdem eine bürgerliche Verfassung und auch eine relativ freie, florierende Marktwirtschaft, wo es auch ein ausgeprägtes Bankwesen gab, und genau da haben die Medici gewirkt.
Die waren mit Bankgeschäften auf der ganzen Welt, nein, nicht auf der ganzen Welt, aber in ganz Europa, ja. In ganz Europa beschäftigt, ne? Waren super reich, hatten extrem viel Einfluss, das waren einfach die Kings und
die sind eigentlich so mehr oder weniger das Sinnbild einer reichen Familie, die sozusagen, also, aber auch des reichen Bürgers, der quasi es schaffen konnte, in einer, sagen wir mal, spätmittelalterlichen Welt, die ja quasi durch Adel und sowas bestimmt war und durch Ständegesellschaft, es zu Einfluss, zu Macht und Einfluss tatsächlich auch zu bringen, ne? Muss man dazu sagen. Weil das war ja früher gar nicht so richtig üblich. Früher wurde ja alles über Heirat und Hochadel und die gemacht. Und die Medici waren so ein bisschen dazwischen. Nicht wirklich eine Familie, die adelig war, also auf jeden Fall gar keine adlige Familie. Das waren sogar so Zugroaste, ja, die sind irgendwie, also zugereist. Zugroaste. Die waren Zugroaste. Ja, das waren also Leute, die aus dem Umland von Florenz kamen und dann irgendwann gedacht haben, so, oh ja, Florenz ist ja bestimmt ganz nice, da kann man bestimmt es zu was bringen, ja. Und dann sind sie da hingezogen und dann haben sie da ihr Business gestartet. Ja, und das relativ erfolgreich und eben relativ schnell auch zu sehr viel Geld gekommen. Wahrscheinlich auch das ein oder andere krumme Geschäft dabei. Ich glaube, das kann man heutzutage sagen. Die Anwälte der Medici sind, glaube ich, noch nicht mehr so aktiv, dass sie jetzt Unterlassungserklärungen auf den Deckel starten könnten. Aber auf jeden Fall eine interessante Familie, wo viele interessante, spannende, kleine Geschichten und größere Geschichten passiert sind.
Ja, und da sollten wir am besten auch zukommen. Ich würde mal sagen, ich weiß ja nicht, mit welchem Medici du dich beschäftigt hast.
Mit gar keinem eigentlich.
Mit gar keinem speziellen?
Nee, sondern eigentlich mit einem anderen Menschen, der mit den Medici ziemlich viel zu tun hatte.
Wollen wir uns darauf einigen, dass derjenige, der chronologisch
davor
war?
Okay, sag mal an, wann.
Also meine Medici haben 1478 gelebt.
Ja, sehr gut, dann fängst du an.
Dann fange ich an?
Ja.
Wann hat denn dein Dings...
Eigentlich war es sogar einer der größten Gegner der Medici.
Okay.
Der ist 1527 gestorben.
1527, da sind wir gar nicht so weit.
Ja, wir docken auf jeden Fall dann
vielleicht
irgendwie einander an.
Ich hoffe nicht.
Ja, okay, das musste jetzt hier kommen. Aber gut, alles klar.
Ich hoffe, ich hoffe gar nichts. Es könnte sogar sein, dass da noch irgendwer gelebt hat von meinen Medici, wenn du mit deiner Geschichte anfängst.
Medici's,
genau. Und zwar bei mir geht es um die Gebrüder Medici. Die haben, wie
nicht
gesagt,
die Gebrüder Grimm?
Nicht die Gebrüder Grimm.
Grimm.
Das waren zwei Bros.
Zwei Bros. Wir,
also die waren ein bisschen wie die Bros, wie Lukas.
Lukas und? der andere Goss.
Und der andere Goss.
Und der andere.
Genau. Und der dritte, nein.
Das scheiße, wie hießen die nochmal? Das war einfach so cool. Aber gut, egal. Ja.
Bros auf jeden Fall. Bros. Also es waren zwei Bros. Die beiden Bros hießen nicht Luke und der andere, sondern Lorenzo und Giuliano. Mhm. Also
Lorenzo, den kenne ich.
Italienisch. Lorenzo.
Und Giuliano?
Und Giuliano.
Ah, Lorenzo kenne ich.
Lorenzo, gut, ja. Ich weiß auch, warum du nur den Lorenzo kennst.
Aha.
Und zwar sollten an diesem Tag die beiden Brüder umgebracht werden. Mhm. Man hat ein Attentat auf die beiden geplant. Ich meine, das waren die Erben der reichsten und mächtigsten Familie in Florenz. Mhm. Das heißt, ne, mächtige Menschen will
man
vielleicht ab und zu auch mal
aber warum?
Umbringen.
Warum? Also entweder weil man Feind von denen ist oder weil man halt irgendwie an deren Geld will oder?
Wahrscheinlich beides. Ah. Wahrscheinlich beides. Genau, das warum? 500 Jahre lang, also ich meine, das ist jetzt 500 Jahre her, war man sich sicher, dass man den Grund kennt. Warum man die umbringen wollte. Und zwar der Attentäter heißt Bernardo Bandini.
Oh, das hört sich aber schon banditenmäßig an.
Schon wie so ein Gangster, so BB. Bandini. Also an diesem Vormittag des 26. Aprils hat er seinen Dolch aus Stahl geschärft und hat sich bereit gemacht. Hat sich dann mit seinem Komplizen Franceschino Pazzi getroffen. Pazzi. Vielleicht klingelt da schon bei dir was, denn das Ganze nennt man auch die Pazzi-Verschwörung. Die Pazzis sind eine Familie, die mit den Medici verfeindet waren. Naja, auf jeden Fall dieser Bandini und sein Komplize, Franceschino Pazzi.
Komplizi.
Die haben sich getroffen.
Der eine hieß Bernardo Banditi und der andere hieß Francesco Komplizi.
Naja, die beiden haben sich getroffen und wollten zur Kirche gehen, zur Santa Maria Kirche del Fiore. Denn da fand in dem Moment die Ostermesse statt und da waren auch die beiden Medici Bros.
Bam, bam, bam.
Also die beiden sind in die Kirche reingegangen, haben sich ein Zeichen gegeben und dann haben sie sich auf die beiden Brüder gestürzt. Mit 19 Stichen hat der Bandini den Giuliano getötet, deswegen sagt er dir auch nichts, der Giuliano. Mhm. Lorenzo wurde nur verletzt und konnte noch entkommen. Der hat überlebt. Hat sich auch mega gerecht, also es war ihm direkt klar, natürlich müssen das unsere Feinde gewesen sein, die Pazzis. Und hat dann sich mit einem riesen Blutbad revanchiert, hat fast 100 Menschen erhängen lassen und Attentäter noch aber beauftragt und alles Mögliche. Also ich glaube, der war jetzt auch, ich will den jetzt nicht nur so in die Opferrolle bringen.
Der war jetzt, glaube ich, amused.
Ich glaube, der war auch nicht so der niceste Kerl. Er hat auf jeden Fall es geschafft, den Namen Pazzi danach auszuradieren und das Vermögen der Familie wurde komplett konfisziert und
danach gab es niemanden mehr, der Pazzi hieß, oder was?
Ja.
Boah, das ist hart.
Die Familie war dann in dem, also er hat alle getötet. Naja, auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern geht dieses Attentat als die Verschwörung der Pazzi-Familie ein. Und Drahtzieher des Ganzen soll Papst Sixtus IV. Gewesen sein, der damalige Papst.
Das war ein Franzosenpapst. Ne?
Das soll das...
Ich glaube nämlich schon, ja, ja, doch, ja, das da kommen wir später noch zu, ja, ja, ja. Ja.
Okay, na siehst du, war vielleicht gut, dass wir... Wir überschneiden uns vielleicht doch. Naja, auf jeden Fall, der Papst, der soll das Ganze arrangiert haben. Und jetzt vor 16 Jahren.
Also die Medici haben das quasi immer geglaubt, dass der Papst.
Alle haben das geglaubt.
Alle
Historiker haben das geglaubt und also und die Medicis haben das geglaubt und alle wirklich. Und vor 16 Jahren, also im Jahr 2004, hat sich ein Historiker, beziehungsweise noch viel länger, vor Jahrzehnten, hat sich der Historiker Professor Marcello Simonetta, nicht aus Italien, also wahrscheinlich schon, aber er hat an der University Connecticut geforscht, ja. Der hat einen verschlüsselten Brief geknackt. Und zwar jahrelang hat er in diesem Brief gesessen. Auch viele andere Forscher und Historiker haben versucht, einen Brief aus dieser Zeit, von diesem Tag, zu entschlüsseln. Aber es hat einfach nicht geklappt. Man kannte den Brief, aber man wusste nie, was darin stand.
Ja.
Geschrieben hat diesen Brief Federico da Montefeltro. Und das war der Herzog von Urbino, auch in der Toskana.
Ja,
ein
ja.
Herzog. Mhm. Schon in der Toskana, ne?
Ja, ich glaube schon, ja, ja, genau. Das ist ja. eine von diesen toskanischen... Provinzen, ja.
Genau, er hat ihn auf jeden Fall geschrieben und er wäre einer der mächtigsten Männer Europas geworden, wenn der Plan funktioniert hätte. Also es gibt ein Protokoll von dem einen Tag, also von dem Attentat, wie sich der Herzog einen süßen Wein bringen ließ und genossen hat. Oh, jetzt gleich wird etwas Tolles passieren. Aber er ahnte in dem Moment nicht, dass 38, also er hat 38 Briefe geschrieben, dass einer davon nicht vernichtet wurde. So wie er es eigentlich wollte. Und das war ein Brief, den er an den Botschafter in Rom geschickt hatte. Und in diesem Brief...
Welchen Botschafter?
An seinen Botschafter.
Achso, an seinen.
An seinen Botschafter in Rom. Und in diesem Brief wies er den Botschafter an, den Bandini weiß zu machen, dass der Papst sich den Tod der Medici-Brüder wünscht. Genau. Und und dieser Wunsch... Der klang auch eigentlich ganz plausibel, weil der Kirchenstaat hatte das Zentrum von Italien damals regiert und er hätte sich gerne zur Grenze Frankreichs hinausgedehnt, aber da war halt Florenz und Urbino im Weg. Also die Medici und der den Brief geschrieben hat, der Federico.
Aha.
Und die waren eigentlich auch beste Freunde. Die haben sich beide so verbündet und gesagt, nein, der Kirchenstaat bekommt uns nicht und so und das ist jetzt unser Gebiet.
Aber.
Und deswegen, aber... Eigentlich waren die gar nicht so Best Friends, wie man gedacht hat. Naja, auf jeden Fall klang das ziemlich plausibel für den Attentäter, für den Bandini, dass der Papst, der möchte das. Da waren dann noch so gefälschte Zertifikate dabei, dass er in den Himmel kommt und den Segen des Papstes hat, wenn er seinen Wunsch befolgt.
Der Papst hat so Zertifikate ausgestellt, dass er in den Himmel kommt. Okay,
genau, cool. Das gab es damals.
Ja, das gab es damals. Okay.
Ja, und der Bandini dachte sich so, ja, okay, das klingt ganz gut. Ich will ja auch gern in den Himmel. Ne? Dann habe ich einen Platz dort sicher. Und er hat das auch geschafft, den Patzi zu überreden, mitzumachen. Ne? Die verfeindete Familie.
Ach so, ja, okay. Ja? Aber, also warte, aber... Okay, du hast jetzt eigentlich das Geheimnis ja schon ein bisschen gelüftet, aber du hast jetzt noch nicht den gänzfinsteren Plan dahinter. Aber jetzt mal ganz kurz, kurz der Recap. Ja? Also, die Medici regieren in Florenz. Die sind irgendwie in der Ostermesse, die beiden Brüder. Ja? Und der Herrscher von Urbino.
Genau, Urbino ist sozusagen der Nachbarort.
Genau, so Nachbarprovinz.
Das ist eigentlich deren bester Freund.
Der hat nach der Macht gestrebt, so mehr oder weniger.
Genau.
Und alle haben eigentlich geglaubt, dadurch, dass es halt ein Patzi war, der Lorenzo halt ermorden wollte und es nicht geschafft hat, komischerweise auch, also gerade, dass er es nicht geschafft hat, wird quasi die ganze Familie ausgelöscht, weil alle gedacht haben, die Pazzi-Familie wäre daran schuld.
Genau, und alle haben gedacht, der Papst hat, also klar, die Pazzi-Familie hat mitgemacht, ist schon, ja, die sind nicht ganz unschuldig.
Die haben Bock gehabt dort drauf.
Ich meine, der Pazzi-Typ, der hat ihn ja angegriffen, ne? Hat es nicht geschafft, ihn umzubringen. Aber alle haben halt gedacht, und das hat man 500 Jahre lang gedacht, bis in unser Zeitalter hinein, also bis ins 21. Jahrhundert, dass der Papst damals der Drahtzieher gewesen
aber
wäre.
Aber ein Wissenschaftler, irgend so ein Exi-Italiener in Connecticut, hat sich gedacht, nee, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. 15 Jahre lang hat er versucht, diesen Brief zu dechiffrieren. Es hat niemand je geschafft. Irgendwie ist er dann auch durch Zufall, ich habe keine Ahnung, wie es dann im Endeffekt war, es gab da ein Codewort, ich glaube, das war irgendwie Papst Sixtus der Vierte. Der hat es auf jeden Fall durch Zufall
dann geschafft. Das Passwort.
Das Passwort.
Der Papst ist cool.
Er hat es auf jeden Fall geschafft, den Brief zu entziffern.
Ja,
okay. Und da stand dann halt drin, dass der eigentliche Drahtzieher hinter dem Ganzen der beste Freund von den Bros war, der Federico.
Aber der Federico war der Urbino.
Der Federico war der Herrscher von Urbino.
Ach so, jetzt, okay, warte, jetzt war ich bin gerade kurz nicht mitgekommen. Okay, ja, klar, Federico war der Best Friend, der Friend von den Bros. Und der hat in Urbino geherrscht, hat den Brief an seinen Botschafter geschickt. Okay, alles
dass,
klar.
Dass die Bros umgebracht werden sollen. Also es war kein wirklich guter Freund.
Nicht so wirklich ein guter Freund.
Ja. Während des Attentats hat er dann schon seine Truppen bei Florenz zusammengetrommelt, um halt da reinzumarschieren und das Ganze für sich zu übernehmen und die Macht an sich zu reißen und der mächtigste Mann in der ganzen Toskana zu werden. Aber sie haben den Lorenzo nicht umgebracht.
Der ja, und dann halt standen entkommen. Die Truppen da irgendwie schon bereit.
Der hat
irgendwie.
Die dann halt zurückgerufen.
So,
Und es ist, also ist es nicht rausgekommen, dass er dahinter stand. Er hat dann auch weiter so getan, als ob er der Freund von Lorenzo wäre. Lorenzo hat ihn auch zu seinem Oberbefehlshaber gemacht und hat Monate seines Lebens an der Seite des Mannes verbracht, der seinen Mordanschlag auf ihn versucht hatte.
Ja,
und in einigen Gedichten preist der Lorenzo den Federico auch an für seine Treue und für sein besonders gutes Herz.
Oh.
Also 500 Jahre lang war man sich eigentlich sicher, der Papst ist an allem schuld und man war sich sicher, was in der Geschichte passiert ist. Und das ist wirklich bekannt als das blutigste und krasseste Attentat in der Geschichte.
Ja, wobei also nicht das Attentat das blutigste war, sondern wahrscheinlich das, was er danach getan hat.
Ja, das, was das Ganze mit sich gezogen hat einfach.
Und ich meine, das waren ja auch krasse Kriege. Und ich meine, wir werden jetzt auch gleich nochmal darüber reden, was mit den Päpsten und so auf sich hatte. Weil ich meine, der Papst, heutzutage kennt man den Papst als so einen netten alten Typ, der zwar auf jeden Fall irgendwie gegen die Abschaffung des Zölibats und für Kindesmissbrauch ist.
Aber er hat letztens eine Frau geschlagen.
Das ist gut. Ja. Ne? Also das sind so Sachen, so wie gesagt, also unschöne Charakterzüge, aber trotzdem, ich meine... Was gibt's irgendwie, was hat der Papst, den Vatikanstaat oder die Vatikanstadt, irgendwie so ein kleines Viertelchen in Rom. Okay, der Vatikan hat eigene Euros und die haben natürlich auch so Gläubige auf der ganzen Welt, die das ganze Zeug glauben, was die so erzählen. Aber ich meine, da ist ja nicht mehr viel. So, aber damals, so im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert und auch darauf folgend noch ein bisschen und davor natürlich auch, die Päpste, die waren schon richtige Institutionen, die hatten auch eine fette Armee am Start und so. Und nicht heute, weißt du, heute gibt es die Schweizer Garde, das sind so lustige Leute in so Puffärmelkostümen, die irgendwie so hin und her laufen und den Vatikan bewachen. Ja. Und damals waren es aber richtige Heere halt, die konnten richtig was ausrichten, so weltpolitisch, und dann gab es ja auch den Investiturstreit und dieses ganze Zeug, irgendwie, wer ist mächtiger, der König oder der Papst und bla bla bla.
Also ich glaube, der Papst war schon der mächtigste Mann auf der Welt.
Ja, genau, das war nämlich, heutzutage ist Donald Trump, damals war es auf jeden Fall Papst Sisyphus,
ja,
der Erste.
Ja, Donald Trump ist ja auch quasi der Papst.
Steile These, aber ja, okay, gut, klar, wenn er für dich so eine Art religiöser Führer ist, dann ja, klar, das verstehe ich schon. Also der Trumpismus ist auf jeden Fall weit verbreitet. Und das ist halt, wie gesagt, also damals war es auf jeden Fall richtig heftig, der Papst, der ging schon ordentlich ab. Und wenn man den Papst an seiner Seite hatte, dann war das schon auf jeden Fall was richtig Krasses. Und damals, also gerade zu diesem Zeitpunkt, waren die Päpste eigentlich Franzosen, beziehungsweise also Leute, die halt irgendwie von französischen Gnaden sozusagen eingesetzt waren. Das hat sich aber dann auch irgendwann gewendet. Und darüber reden wir, würde ich sagen, nach der Musik, die jetzt kommt, oder?
Ja, hört rein. Diesmal habe ich es mir ausgesucht.
Dies war die traurige Geschichte eines Mannes, der Sex mit seinem eigenen Betriebssystem hat. Wir sind immer noch auf den Deckel, Folge Nummer 7, die verflixte 7. Folge mit einem verflixten Thema, die Liste der Herrscher der Toskana. Wir haben uns jetzt beschäftigt mit dem Pazzi-Attentat. Oder Attentat oder Verschwörung.
Die Pazzi-Verschwörung.
Pazzi-Verschwörung. Oh, das war auf jeden Fall eine ganz heiße, dramatische, energiegeladene, tolle Geschichte von dir.
Könnte man einen Film drüber drehen, finde ich.
Könnte man eigentlich mal einen Film machen. Die Pazzi. Ja. Die Pazzi-Situation.
Weißt du, da hast du ja alles. Blut, Intrigen, falsche Freundschaften.
Zeitsprünge von 500 Jahren.
Genau.
Weil ich meine, eigentlich, ich glaube, ich habe eine Theorie, warum das noch nicht verfilmt wurde. Weil irgendwie ist es doof, dass am Ende halt einfach alles so ganz normal halt ausgeht, weißt du? Weil eigentlich müsste man den Plot noch so dahingehend verändern, dass am Ende alles rauskommt und dass es so ein riesen Drama dann einfach gibt.
Ja, aber die sind halt alle schon tot.
Ja, klar.
Die da was zu sagen könnten.
Meinst du? Also,
es wäre natürlich jetzt toll, den Lorenzo damit zu konfrontieren. So, ey, dein bester Freund war das eigentlich. Und
also, nee, das glaube ich nicht.
Wie in so einer Talkshow. Hättest du das je von deinem Kumpel gedacht?
Ja, genau, so mit so einem Lügendetektor. Ja, wenn es das damals schon gegeben hätte. Siehst du, wenn es Britt Hagedorn und diese ganzen Sachen irgendwie schon gegeben hätte damals, dann wäre das vielleicht einfach gar nicht, also wäre das vielleicht sogar rausgekommen, ja, vorher schon.
Ja, dann hätte man wie Oliver Geissen auf der Treppe sitzen können und grinsen, während sich die Menschen auf der Bühne zerfleischen.
Genau, ja, stimmt.
Das hätte auch ein Attentat irgendwie.
Auch irgendwie eine Art von, oh, unsere heutige Gesellschaft ist schon seltsam. Aber gut. So viel dazu. Die Medici wurden übrigens vor kurzem exhumiert. Also was heißt vor kurzem? Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre her. Aber da haben sich auch Forscher gedacht, Medici-Forschung ist anscheinend irgendwie so ein Ding in den Wissenschaften, haben sich gedacht so, ach komm, wir gucken uns mal die ganzen Gräber nochmal an. So. Weil irgendwie haben wir so das Gefühl, da ist noch einiges so nicht so erforscht und so. Und klar, man hat ja auch gesehen, es gab ja eben einige tolle neue Erkenntnisse.
Frauenleichen haben gefehlt, habe ich gelesen.
Oh ja, genau, Frauenleichen haben gefehlt. Und da war noch über irgendwelche anderen Attentate.
Ich weiß zwar nicht, warum man sich Gedanken darüber macht, wo Leichen von vor über 500 Jahren abgeblieben sein könnten.
Vor allen Dingen, weil es auch echt ziemlich viele Grabräuber gab in der Zwischenzeit. Und einmal ist auch der Arno, der Fluss, übergelaufen, überschwemmt worden und hat in Florenz halt ziemlich viele Gräber überschwemmt. Und wahrscheinlich hat der Fluss so gedacht, nehme ich die Frauenleichen mit. Da geht was. Ich würde mal jetzt gar nicht unbedingt den anderen Grabräubern unterstellen, dass sie jetzt die Frauenleichen irgendwie aus irgendwie nekrophilen Gründen irgendwie mitgenommen haben. Jedenfalls die Leute, die jetzt 2004 sich gedacht haben, wir graben jetzt nochmal ein paar Medici aus und gucken uns die an, ist es eigentlich okay? Also, weil irgendwie denke ich mir schon so, das ist ein bisschen weird, dass sie dann so sagen, wir müssen die jetzt nochmal aufmachen, die Gräber, und müssen uns nochmal genau angucken und wie viel ist da wirklich wissenschaftliches Interesse und wie viel ist dann irgendwie eher so, so, dass sie auf der Party erzählen können, wir haben die Medici nochmal ausgebuddelt. So, weißt du, also
glaubst du das echt?
Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also cool, ich komme jetzt vielleicht auch nicht so super rüber bei so einer Party, aber in Florenz vielleicht schon.
Also du möchtest jetzt in Richtung Pietät gehen.
Ja, was das Ganze ja angeht. Weil ich hab da schon irgendwie so ein cringiges Gefühl
gehabt. Ich weiß nicht, also ich kann verstehen, was du meinst, aber ich glaube, wenn genug Gras über die Sache gewachsen ist, also über das Grab.
Ja.
Nach einer gewissen Zeit ist doch egal, oder?
Ist dann egal?
Ja.
Ich meine, die stellen ja auch den Ötzi zum Beispiel aus in Bozen, ja, da kann man so reinschauen und dann guckt man sich halt irgendwie so ein uraltes, 6000 Jahre altes oder 10.000, ich weiß gar nicht, wie alt der Ötzi ist, aber auf jeden Fall schon ein paar tausend Jahre, Leichenteil irgendwie an.
Ja, nee, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
Warum?
Also das ist so.
Erlischt irgendwann dein Recht.
Ja.
Ja?
Das erlischt. Es haben so extrem viele Menschen schon in der Zwischenzeit gelebt und irgendwie noch wichtige Sachen gemacht und sind auch gestorben und was weiß ich was. Und es ist komplett egal, was du vor 500 Jahren gemacht hast.
Du würdest es jetzt in Ordnung finden, wenn irgendwie jemand kommen würde in 500 Jahren und so an deinem Körper da rumspielen würde.
Ja.
Ja.
Wäre mir voll, also
eigentlich wär's mir tot. Eigentlich wäre es mir egal.
So, das ist schon eine komische Frage, also ob das jetzt einem egal wäre, also du bist ja tot.
Ja.
Aber okay, nehmen wir mal an, du sitzt dann im Himmel, weil der Papst dir irgendwie ein Zertifikat ausgestellt hat, dass du in den Himmel kommst. Und dann schaust du.
So ein Typ, der sich Papst genannt hat.
Und dann schaust du so runter und siehst, wie irgendwelche Wissenschaftler da Also kommt darauf an, was die mit meinem Körper machen, wenn die das einfach für wissenschaftliche Zwecke nutzen.
Naja, aber wissenschaftliche Zwecke, ich meine, das sind ja auch Menschen, weißt du, denken, die, ich meine, klar, irgendwie der seriöse Wissenschaftler, der macht natürlich nichts falsch, ja, aber es ist schon wahrscheinlich so, dass der dann mal so gesagt hat, so, ja, da stecke ich jetzt mal meinen Finger so rein und guck mal, wie tief's da
rein
geht. Wo rein? Keine Ahnung, irgendwie in die Armbeuge oder
Warst du schon mal bei Körperwelten?
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Ich war da schon mal.
Ja.
Und da habe ich mir so Gedanken gemacht. Ich meine, eigentlich sollte man sich genau da keine Gedanken drüber machen, weil die Leute, die da ja ausgestellt werden, also für die Zuhörer jetzt, Körperwelten, da werden Leichen halt einfach, also mumifiziert quasi, also frisch gehalten.
Das ist
gehalten.
So eine Art Wanderausstellung. Gibt es das eigentlich noch?
Also ich war da vor 4 Jahren oder so. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Genau, das ist eine Wanderausstellung, ist immer an anderen Stellen. Ich war damals in Bochum, okay, bei Plettenberg, also in der Nähe. Und da werden halt, es ist teilweise schon ziemlich makaber, ich habe mir da schon komische Gedanken beigemacht, weil Menschen, die in ihrem Leben gesagt haben, okay, sie möchten ihren Körper der Wissenschaft spenden, oder ja, nicht spenden, ich denke mal, dass sie auch Geld dafür bekommen haben, noch zu Lebzeiten.
Echt?
Weiß ich nicht, kann ich mir gut vorstellen. Wieso macht man das denn sonst?
Warum gibt man nicht irgendwie für Organspende irgendwie ein bisschen Geld?
Ich bin mir ja nicht sicher, ich will ja auch keine Lügen in die Welt setzen.
Oh, das wäre doch mal geil, wenn man die Leute dazu bewegen will, irgendwie ihre Organe zu spenden. Warum sagt man nicht einfach, ihr kriegt jetzt 500 Euro dafür?
Ja,
ey,
direkt machen.
Das könnte sich der Staat halt nicht leisten, aber trotzdem.
Naja, auf jeden Fall wurden in einzelne, ja, Körperteile genommen und Organe und Knochen wurden rausgenommen. Und dann wurde zum Beispiel so ein Mensch an Fäden aufgehängt in seinen Einzelteilen, mhm, und dann halt alles im Abstand zueinander aufgehängt.
Ja, ja,
ne?
Ja, genau. Das,
also hattest du so einen riesen Menschen. Oder, also das finde ich noch okay, weil das hat ja irgendwie so einen wissenschaftlichen Wert im Sinne von, dann siehst du alles mal irgendwie 360 Grad, wie jedes einzelne Teil so aussieht. Ja. Oder aus wie vielen Teilen der Körper so besteht. Aber die haben halt auch Leichen miteinander pokern lassen. Ja? Also die saßen da und haben miteinander gepokert und der nächste hat Basketball gespielt. Und ganz harte Bauchschmerzen habe ich bekommen, als es in die Fötusabteilung ging.
Ah,
die also Fötus die haben nicht selbst entschieden, dass sie ihren Körper der Wissenschaft spenden. Aber gut, wir weichen ab.
Wir weichen auf, vielleicht auch irgendwann, ein paar Jahre nach unserem Tod. Jedenfalls haben die sich die Medici angeschaut, und ich habe mich so gefragt, naja, irgendwie, also ja, natürlich, wenn der Zweck irgendwie halbwegs seriös ist, dass man das macht, weil ich meine, das wäre jetzt auch nicht in Ordnung, wenn du jetzt in die Dingsbums-Kathedrale in Florenz gehen würdest, um da die Medici auszubuddeln, einfach nur, weil du irgendwie das jetzt cool findest und weil du denkst, ja, die haben jetzt eh keine Rechte mehr, oder? Also.
Ja, aber ich bin ja auch kein Wissenschaftler.
Ja gut, aber ich meine, also trotzdem, also weil, ich meine, du sagst ja, die haben dann ihre Rechte quasi verwirkt, also du würdest ja schon sagen, dass es schon noch einen Sinn haben muss irgendwie.
Ja, natürlich, alles andere ist doch auch creepy einfach. Also da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen dem Medici gegenüber, wenn ich das machen würde, sondern da muss ich mich doch fragen, ob mit mir irgendwas nicht stimmt. Wenn ich einfach so hobbymäßig irgendwelche jahrhundertealten Leichen ausgrabe, um mir die mal anzuschauen und da irgendwie meinen Finger reinzustecken.
So. Die Armbeuge, meinte ich jetzt.
Da ist es als Wissenschaftler auf jeden Fall legitimer. Du hast
ja gut, aber ich meine, jetzt okay, Wissenschaftler, okay, aber jetzt mal wirklich, wenn du jetzt eine Wissenschaftsjournalistin wärst, ja, die jetzt unbedingt dann irgendwie aber das rausfinden will, wie jetzt die Medici gerochen haben zum Beispiel, ja, also oder wie die jetzt riechen, wie diese Leichen.
Dann würde ich einen Wissenschaftler anrufen und ihn fragen, ob ich ihn dabei begleiten kann, wie er das macht.
Ja, aber dann würde der die ausbuddeln, nur damit du deine doofe Reportage darüber schreiben kannst.
Ja, und er wird ja wohl auch noch irgendwie ein Interesse daran haben, dass wir dann in die Geschichtsbücher vielleicht noch eingehen, was da...
Deine Reportage.
Nicht meine Reportage, aber was da rausgekommen ist, was er da herausgefunden hat. Ich meine, irgendwas muss ja herauszufinden sein.
Naja, aber ich meine, aber es gibt ja auch diese und jene Wissenschaft. Das Ding ist halt, die haben damals jetzt herausgefunden, dass die Medici alle irgendwie an irgendwelchen Siechen-Zuständen gelitten haben. Ja, die hatten Karies, die hatten irgendwie Syphilis, die hatten alle möglichen Krankheiten, die man sich so vorstellen kann, ja. Und sie sind alle auch ziemlich, ziemlich früh gestorben an diesen ganzen Krankheiten. Die hatten zum Beispiel auch eine erblich bedingte Arthrose, ja, die dazu geführt hat, dass sie halt immer nicht so lange gelebt haben. Also eigentlich war das auch wieder so ein bisschen so ein Inzest-Ding bei denen. Ja, und das hat man jetzt halt herausgefunden. Ja, super. Ja, was ist jetzt daran der Erkenntnis wert? Irgendwie. Der Zweck heiligt die Mittel. Okay, ich sehe es ein. Jemand, der das auch befolgt hat, der Zweck heiligt die Mittel, das war Niccolò Machiavelli. Das ist nämlich ein italienischer Politiker, Diplomat und auch Schriftsteller und Philosoph, heutzutage vor allen Dingen noch deswegen bekannt, durch seine Schriften, die er verfasst hat in seiner aktiven Zeit. Machiavelli war ein wundersamer Zeitgenosse, ist früher aufgewachsen, eben am Ende des 15. Jahrhunderts in Florenz. Machiavelli war der Sohn eines verarmten Anwalts. Ja. Also tatsächlich eine Familie, die war zwar sehr belesen und sehr, ja, es waren schon clevere Leute, Bürger sozusagen von dieser blühenden, aufblühenden Stadt Florenz. Aber leider war der Vater nicht ganz so erfolgreich als Anwalt und die sind dann so ein bisschen abgestiegen so sozial. Weil damals gab es ja jetzt auch keine Sozialhilfe oder sowas, sondern ne, es ging halt relativ steil bergab dann. Ja, trotzdem wurde
kein Hartz IV für die Florentiner.
Kein florentinisches Hartz IV, ja, das gab's nicht. Und Machiavelli wurde privat unterrichtet und hat eben auch schon in dieser Zeit die ganzen Klassiker damals gelesen. Also heutzutage ist Machiavelli ein Klassiker. Damals waren so die Klassiker Aristoteles und irgendwie Epikur und diese ganzen antiken Philosophen. Und hat dann auch schon relativ früh die Medici als Familie zu hassen gelernt. Ja, also er.
Weil die so viel Karies hatten,
oder? Weil die aus dem Maul gestunken haben wie sonst was, ja. Genau. Und
warte, stinkt man aus dem Maul, wenn man Karies hat?
Wenn man zu viel hat, glaube ich schon.
Wahrscheinlich schon, wenn die Zähne so richtig abfallen.
Okay. Genau, und er hat auf jeden Fall die Medici schon früh zu hassen gelernt. Weil er einfach gesehen hat und wahrscheinlich auch durch seine Erziehung und sowas, der verarmte Anwalt als Vater, ich meine, irgendwie hat man natürlich dann irgendwie so ein bisschen Hass auf reiche Leute, ja, würde ich jetzt mal behaupten, widersprich mir bitte nicht, genau. Dann wurde ein Prediger als Ketzer verbrannt, es gab irgendwie so ein bisschen so einen leichten Umsturz in Florenz und es gab dann eben ein paar Säuberungen und auch die Medici wurden zwischenzeitlich...
Säuberungen meinst du im Sinne von...
Nicht von Zahnpflege, nein.
Da wollte ich gar nicht hinaus. Also, dass man Menschen umgebracht hat.
Ja, also genau, Säuberung ist so das nette Wort für, wir haben ganz viele Menschen umgebracht, die uns nicht
entkommen. Schön, dass du das auch so benutzt.
Ja, genau, ich benutze das ganz kritiklos, dieses Propagandawort. Naja, aber davon spricht man ja auch heutzutage ganz gerne noch. Das war 1498, da wurde er nach diesen Säuberungen, in Anführungsstrichen, zu einem Staatssekretär gemacht. Und zwar der Staatssekretär des Rats der Zehn. Also der 10 Leute, die dort drin waren, um über die Geschicke der Stadt Florenz zu entscheiden. Genau, und er wurde dann quasi...
Der Stadtrat in München.
Genau, nur halt mit 10 halt. Also, und diesem Rat der 10 wurde er zum Rat sozusagen für Außen- und Verteidigungspolitik. Ja? Weil man hat schon früh gesehen, er ist irgendwie diplomatisch geschickt. Das Ding ist aber, er... war vorher gar nicht bekannt. Also es ist bis heute ein Rätsel, auch wieder so ein Rätsel tatsächlich der Geschichtswissenschaft. Und zwar ist die Frage, er wurde vorher nie erwähnt, er hatte eigentlich keine besonders guten Verbindungen, die nachgewiesen sind. Muss er aber gehabt haben, weil er musste gewichtige Fürsprecher gehabt haben, weil er wurde damals eben zum Staatssekretär ernannt, obwohl er sonst nirgends irgendwie politisch aufgetaucht war irgendwie bis zu dem Zeitpunkt. Niemand kannte ihn auch und er hat sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt, die beide schon echt gestandene Juristen waren und die auch bekannt waren und so weiter und so fort. Also man geht davon aus, der hatte gewichtige Fürsprecher, aber man weiß bis heute nicht, wer. Ja, vielleicht hat der Typ von Ubio was damit zu tun gehabt. Genau, da war er eben einige Jahre Diplomat und da hat er sich einen Ruf erarbeitet als Menschenforscher sozusagen. Ja. Also so wie du eigentlich, so als Journalistin. Ja. Er war Diplomat und hat diese Möglichkeiten dieser ganzen Dienstreisen und dass er so viele Herrscher auch kennengelernt hat, hat er quasi dazu genutzt, um diese Leute halt kennenzulernen, die zu analysieren halt auch. Natürlich auch mit denen zu verhandeln über irgendwelche Ländereien und bla bla bla. Macht ihr jetzt Krieg mit uns oder nicht? So. Und den ersten Typen, den er beobachtet hat, war Cesare Borgia. Der war auch der Sohn des Papstes und des damals noch französischen Papstes. Genau, 1501 war das dann schon, also 3 Jahre nach seiner Ernennung. Zudem ist er da hingefahren und der hatte gerade einen Aufstand gegen die Florentiner organisiert und zwar in Piombino.
Auch der Papst oder?
Nein, der Cesare Borgia.
Ah, okay.
Genau, und da ging es ziemlich heiß her, weil er wollte eben die Herrschaft in Piombino und durch diesen Aufstand, also auch eine Stadt in der Toskana, und der wollte diesen durch diesen Aufstand sozusagen an Macht gelangen und eben einen eigenen Staat aufbauen, was er tatsächlich letztlich auch geschafft hat. Machiavelli wurde zwischendurch hingeschickt, um eben zu verhandeln. Nach 3 Wochen ist halt leider nichts passiert, bei diesen Verhandlungen nichts rausgekommen. Aber tatsächlich ist es so, dass Machiavelli schon gesehen hat, dieser Cesare Borgia, der ist schon echt ein geiler Typ eigentlich so, weil der ist so ein richtig geiler Herrscher-Typ. Mhm. Weil der ist ziemlich skrupellos, aber saueffektiv und sagt sozusagen, naja, es ist alles recht, was mir zur Macht verhilft. Ja, und das wurde dann auch so ein bisschen der Leitsatz von Machiavelli in den nächsten Jahren. Und er war immer fasziniert davon, wenn irgendwelche Herrscher, die er dann getroffen hat im Laufe seines Lebens oder seiner beruflichen Laufbahn sozusagen, es waren ungefähr so, naja, 10, 15 Jahre so ungefähr, viele Leute getroffen, auch deutsche Könige und auch französische Herrscher, den Papst und so weiter und so fort, also wirklich viele Leute. Eine Sache, die ihn am Beginn seiner Karriere besonders beeindruckt hat, war eben dann 1502, wo er Cesare Borgia dann wieder getroffen hat, weil Cesare Borgia lud nämlich seine Gegner ein, die damals irgendwie bei dem Aufstand nicht mitmachen wollten und so weiter, zur Versöhnung. Ja, und hat gesagt, hey Leute, wir machen hier ein schönes Fest und wir versöhnen uns alle und mega geil. Und kurz nachdem die Leute da eingetroffen waren, hat er direkt 2 erwürgen lassen. Ja, so und,
auch so ein netter
und hat,
Typ.
Ja, und hat Geiseln genommen und so weiter und so fort. Und hat dann eben Machiavelli zu sich gerufen, hat gesagt, ey Machiavelli, ich sehe schon, du interessierst dich für mich und so. So macht man das. Ja, so, und Machiavelli war mega beeindruckt davon, hat so gesagt, boah, voll der coole Typ, ja, also Machiavelli war schon so ein bisschen wack, aber gut, naja, gut, auf jeden Fall der Papst, der dann kam und andere Herrscher hatte beobachtet, und witzigerweise hat er gesagt, er war am meisten beeindruckt von seinen, also in seinen Reisen, über die er auch sehr viel geschrieben hat. Er hat die Discorsi zum Beispiel, das ist ein sehr berühmtes Werk, das man auch heutzutage noch im Studium, zum Beispiel wenn man Politik studiert, was ich ja zufällig gemacht habe, dann eben auch liest. In all seinen Reisen, und das ist heute noch gut belegt, weil er ziemlich viel davon aufgeschrieben hat, war er am meisten beeindruckt von der Schweiz. Ja? Ich hasse ja die Schweiz, auf eine Art.
Wie, du hast die
Schweiz? Ja, ich hasse die Schweiz, weil ich bin einmal durchgefahren, hatte mein Handy an, und habe die ganze Zeit Musik gehört und plötzlich heißt es, als ich schon aus der Schweiz raus war, da sind wir übrigens nach Italien gefahren, ja, auch wieder so eine Sache, in die Toskana, ja, also waren auch in der Toskana, wir waren aber vor allen Dingen in Ligurien, tut ja nichts zur Sache. Jedenfalls habe ich dann eine Rechnung gekriegt, 60 € Gebühren für diese scheiß Roaming, ja, weil natürlich die Schweizer nicht in der EU sind und deshalb gilt dieses komische Roaming-Verbot, was es in der EU mittlerweile gibt, eigentlich in der Schweiz. Ja, und deshalb habe ich die ganze Zeit weiter geroamed, aber, ja.
Wann war das denn?
Das war letztes Jahr.
Echt?
Ja.
Krass.
Richtiger Scheiß, richtig rückständig, diese Schweizer. Aber auf jeden Fall, damals war er sehr beeindruckt von der Schweiz, hat gesagt, in der Schweiz haben sie eine freie Freiheit, nicht wie in Florenz, wo hauptsächlich das Geld zählt. Ja, wieder eine Spitze gegen die Medici, die damals noch vertrieben waren. Und ja, das Problem war halt, mit Florenz ging es dann trotz der tollen Diplomatie von Niccolo Machiavelli nicht so wirklich gut weiter, weil im Vatikan hat sich sozusagen ein kleiner Wechsel vollzogen. Und zwar, die Franzosen waren nicht mehr am Start hauptsächlich, was Machiavelli übrigens falsch eingeschätzt hatte, weil der hat gesagt, die Franzosen bleiben ewig da, ja, sondern die Spanier haben plötzlich die Macht übernommen und die clevere Familie Medici hat sich an die Spanier geheftet und hat sich quasi sozusagen dann, nachdem die Spanier dann zum Papst gewählt wurden, ja, haben die sich sozusagen die Unterstützung des Papstes und der päpstlichen Armee und sowas gesichert haben wieder die Macht in Florenz übernommen, ja. Und dann gab es immer so ein paar kriegerische Auseinandersetzungen. Das Geilste war, was auch Machiavelli schon ziemlich gut konnte, war zum Beispiel in Notsituationen den Leuten Geld zu bieten. Zu sagen, ja, wenn ihr uns in Ruhe lasst, dann geben wir euch 30.000 Dingers.
So. Dingers.
So, irgendwelche Dukaten oder Fioris oder so. Übrigens, also bei diesen Dingers, bei dieser Währung ist es so, also 30.000 Dingers haben die quasi den Leuten geboten.
Warte, die heißen Dingers?
Nee, ich weiß nicht, wie die heißen. Okay. Dukaten oder irgendwas, ja. So, und Das ist schon eine Menge Geld gewesen, weil nämlich ein Niccolò Machiavelli hat in seiner Position als Diplomat 200 Dingers Jahresgehalt gehabt. Ja? Also 200 Dingers und 30.000 Dingers ist schon ein dicker Unterschied. Ja? Das Problem halt, dass diese Politik nach Kaufmannsart, ja, wurde sozusagen dann auch so, sagen wir mal, in Europa ein bisschen berühmt. Dann kamen die Spanier, wollten Florenz sozusagen einnehmen und haben dann gesagt, ja, ihr könnt es natürlich auch einfach 30.000 Dingers geben. So. Und dann haben die Florenzer aber gesagt so.
Und dann lassen wir euch in Ruhe. Und
dann haben die so gesagt so, ja, aber wenn wir das jetzt halt immer machen, dann kommen die halt beim nächsten Mal und wollen 60.000 und dann haben sie aber erst gesagt so, nee. Dann haben die Spanier eine andere Stadt platt gemacht, sozusagen als Demonstration. Und dann haben die Florenz-Leute doch gesagt irgendwie, ja, okay, gut, dann geben wir euch 30.000. Und trotzdem.
Aber bitte macht nicht noch mehr Städte kaputt.
Ja, und genau. Und dann 1512 kamen eben die Medici dann wieder zurück, weil die Spanier haben dann sozusagen gesagt, okay, wir machen euch nicht militärisch platt, sondern wir schicken einfach unsere Medicis rein und naja.
Und die Medicis waren sowieso die Bosse.
Und die waren dann eben sowieso die Bosse, genau. Und die haben dann eben Machiavelli verbannt, weil es kursierte dann auch eine Liste unter den Medici, wo Machiavelli als der, als einer der größten, also es war so eine Top-10-Liste, irgendwie unsere 10 größten Feinde. Und da war Machiavelli einfach irgendwie so ziemlich auf Platz 3 oder so. Ja. Und er wurde dann nicht nur verbannt, sondern er wurde dann in der Verbannung auch noch gefoltert und sogar 5-mal erhängt, ja, ohne dass er halt dabei gestorben ist. Ja. Wie, also ein paar seiner Gefolgsleute damals, die sind bei diesen Erhängungen gestorben, aber Machiavelli hatte irgendwie entweder irgendwie dicken Stirnacken, der das einfach abgefedert hat, oder einfach nur sehr viel Glück.
Oder sehr viel Pech, dass er das immer wieder neu, also da wirst du ja fast erwürgt. So.
Ja, aber er hat es überlebt und es war auch irgendwie, also weiß ich nicht, es ging irgendwie ab. Ja. Und dann ist es halt so, dass kurz darauf Giovanni di Medici, ja, der hat sich dann zum Papst ernennen lassen und dann haben alle Party gemacht in Florenz, weil alle gefeiert haben, oh, ein Typ aus Florenz wird Papst und so. Ja, und dann haben sie in diesen Feierlichkeiten halt Leute begnadigt und unter anderem auch Machiavelli. Ja, so, und so ist er wieder freigekommen, hat aber dann ewig lang in Armut gelebt und hat dann irgendwie im Laufe der nächsten Jahre versucht, immer durch irgendwelche Schmeicheleien sich irgendwie wieder in diesen Regierungsapparat irgendwie einzuschleichen, hatte allerdings auch so eine Art Brieftourette. Ja, weil er ständig irgendwie, mit Florenz ging es so bergab, weil die Wirtschaft war irgendwie scheiße und irgendwie die Leute waren unglücklich und so weiter und so fort. Die Medici hatten auch das Problem, dass es halt nur noch 2 Nachkommen gab, ja, und die waren alle irgendwie so nur 10 und 11 Jahre alt. Und dann hatte halt Machiavelli gedacht, ja gut, die schaffen es eh nicht mehr lange, die Medici und so. Auch wieder eine dramatische Fehleinschätzung, weil, wie wir gehört haben, waren die noch irgendwie bis ins 18. Jahrhundert schon noch am Start, ja, oder 19. Jahrhundert sogar. Und, aber er hat dann halt eben vorgeschlagen, weil die Medici haben dann öfter irgendwie so gesagt, naja, okay, wir brauchen irgendwie Ideen, wie wir unsere Stadt weiter irgendwie an den Start bringen können oder wieder an den Start bringen können. Und da sollten sich halt die Bürger beteiligen. Bürger beteiligen, war damals in Florenz irgendwie am Start. Und Machiavelli hatte dann immer irgendwelche Briefe geschrieben und hat gesagt, naja, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ihr einfach mal das so sein lasst mit der Macht, weil ihr habt eh keine richtigen Nachkommen mehr, das ist eh für den Arsch. Ja, ihr könnt doch einfach so ein paar Räte bilden und ein Parlament bilden und irgendwie sowas und dann gebt ihr einfach die Macht ab, so könnt ihr quasi in Würde abtreten und Florenz wird's gut gehen. So. Die Briefe kamen natürlich immer nicht so gut an, ne? Trotzdem hat er noch immer ein paar öffentliche Aufträge gekriegt und so weiter und so fort. Aber es war nicht mehr so toll. Er hat in Armut gelebt und am Ende ist er an einem Magenleiden gestorben. Das war die irgendwie traurige Geschichte von Niccolò Machiavelli, der sich gegen die Medici gestellt hat, als einer der wenigen tatsächlich, außer die Pazzis. Long story short, Machiavelli ist auch heute noch ein viel zitierter Mann. Leider ist es mehr so in Richtung Management-Literatur, wo es dann irgendwie darum geht, ja, du musst irgendwie skrupellos sein, um deine Firma richtig nach vorne zu bringen und jetzt zerkeile ich die Mittel und bla bla bla. Dabei war es eigentlich nicht so wirklich das, wo Machiavelli für stand, aber irgendwie auch schon. Machiavelli ist echt ein zwiespältiger Charakter auf jeden Fall und mit diesem zwiespältigen Gefühl möchte ich auch unsere Hörer aus diesem Part dieses Podcasts entlassen eigentlich.
Ich würde noch gerne eine Sache zu Machiavelli sagen.
Oh.
Unabhängig davon, also ich habe mich nicht informiert über Machiavelli für den Podcast, aber ich habe seinen Namen schon gehört. In Bezug auf jemanden, von dem schon jeder mal was gehört hat, und das ist nämlich Tupac Shakur.
Tupac Shakur.
Tupac. 1996 gestorben, für diejenigen, die vielleicht doch erst nach 2000 geboren sind. Ich war selbst noch nicht auf der Welt, als Tupac gestorben ist, muss ich zugeben. Und zwar war Machiavelli das große Vorbild von Tupac. Ich will es nur ganz kurz sagen. Und zwar, jetzt wo du gerade gesagt hast, der hat sich 5-mal erhängen lassen und es hat irgendwie nicht geklappt und wurde dann noch irgendwie gefoltert und was weiß ich was und hatte echt eine scheiß Zeit bei seinen Feinden. Da hätte er sie vielleicht seinen eigenen Ratschlag mal befolgen sollten. Weil Machiavelli hat mal in einem Buch von sich geschrieben, dass eine Strategie wäre, um seinen Feinden zu entkommen, seinen Tod vorzutäuschen.
Ja.
Und Tupac, der ja Machiavelli total verehrt hat, er hat ihn wirklich so sehr verehrt, dass er sich selbst sogar mal den Künstlernamen Machiavelli gegeben hat, als er das Album Theory of Seven rausgebracht hat, wo ja ganz viele Verschwörungstheoretiker jetzt irgendwie was reininterpretiert haben in den vergangenen 24 Jahren. Er hat vorgeschlagen, seinen Tod vorzutäuschen und deswegen denken viele, dass Tupac deshalb vielleicht auch seinen Tod nur vorgetäuscht hat und deswegen jetzt auf Kuba bei seiner Tante lebt.
Tupac, Kuba?
seine Tante lebt halt wirklich in Kuba, deswegen ist die Theorie da. Um sich halt vor seinen Feinden zu schützen. Man weiß ja nicht wirklich, wer ihn erschossen haben soll, falls er wirklich erschossen wurde überhaupt. Naja, auf jeden Fall, vielleicht hat das ja gemacht, wie Machiavelli es immer gesagt hat.
Könnte sein. Aber wir werden es machen, so wie wir es immer gesagt haben. Und zwar haben wir uns zur Aufgabe gemacht, besonders fame und rich zu werden. Ne? Und dazu muss man natürlich die künstlerischen Regeln des SEO, der Suchmaschinenoptimierung beherrschen.
Vor allem, wenn man inhaltlich nicht so gut abliefern kann.
Genau, wie wir das heute wieder mal bewiesen haben.
Nein, wir waren sehr informativ.
Waren und sehr gut, ja, das muss man einfach nur man oft genug sagen. Dann wird es irgendwann, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Das hat schon Julia Engelmann gesagt. Naja.
Du bist ja sowieso ihr Fan, ne?
Ich bin ein großer
irgendwann
Fan.
Irgendwann kommen wir vielleicht noch auf Julia Engelmann zu sprechen.
Julia Engelmann. Engelmann. Vielleicht kommt ja heute als zufälliger Artikel Julia Engelmann. Weiß man ja nicht.
Aber ihr werdet es erfahren.
Ja, wir werden es erfahren. Aber erstmal machen wir unsere schönen SEO Haiku. Ich habe mich damit beschäftigt, wieder mal mit einem Wirtschaftsthema, weil Wirtschaft ist natürlich das, was mich wirklich interessiert, ja. Wirtschaft ist toll, Wirtschaft ist super. Und ich habe mir die Frage gestellt, diese Firma Unity Media, sagt ihr dir was?
Ja, weil die ganz oben bei den Google Trends kam. Unity Media, Internet, DSL, Telefon.
Genau. Sowas, ne? Nicht in ganz Deutschland, glaube ich, vertreten, aber in ein paar Regionen haben die so ein paar Netzgeschichten am Start. Allerdings wurden letztes Jahr, glaube ich, von Vodafone gekauft. Und jetzt ist die Meldung gewesen, Unity Media verschwindet vom Markt. Mysteriöse Weise. Also, ich fand das.
Wo ist Unity Media auf einmal?
Wie sich plötzlich alle gefragt haben, wo ist Tupac?
Genau.
Ja, und wo ist Machiavelli? Und Machiavelli.
Wo ist er?
Und Macaroni. Und alle Sachen, die so, sonst noch
Spaghetti Party.
Ja. Und, und ich habe mir die Frage gestellt, was macht das mit den Menschen? Ich habe die Stimmung im Land aufgesogen und habe mich gefragt, was passiert, wenn so ein Internetprovider verschwindet? Und dabei ist folgendes Haiku herausgekommen. Ein Provider weg, für die Kunden ist's egal. 1000 Stellen weg. Wow. Also zweimal das Wort weg.
Weg.
Das ist schon mal ganz gut. Das ist mir beim Schreiben gar nicht aufgefallen tatsächlich. Aber gut.
Beim Vorlesen. Als du ganz kurz gezögert hast, ob du das zweite weg überhaupt noch lesen solltest.
Ich habe mir dann überlegt, vielleicht kann ich auch spontan noch ein anderes Wort nehmen, aber mir ist leider keins so aus meins.
Fort.
Die Verlockung wäre jetzt groß, das nochmal zu machen, aber es ist mir eigentlich egal.
Okay. Ich fand dein Haiku sehr schön.
Danke.
Ja,
ja, ich fand's gut. Weil, ich meine, du musst ja sehen, den Leuten, also für die Kunden ändert sich jetzt nichts. aber für die Menschen, die dort gearbeitet haben, deren Stellen jetzt weg sind.
Ändert sich alles. Ich finde, du könntest auch so Tageskalender machen, so zum Abreißen.
Ja, genau.
So Lebensweisheiten, oh,
das wäre was. Das wäre wär was.
Ja, na gut. Da habe ich letztens gute Sachen gelesen bei einer Kollegin. Ich habe mich mit dem Bachelor beschäftigt. Sebastian Preuß heißt der liebe Mann. Er kommt aus München.
Sebastian also, P.
Oder Sebastian P. Punkt. Genau, P. Punkt. Er kommt aus München, ist quasi unser Nachbar so ein bisschen. Und ich weiß ja nicht, ich habe keine einzige Folge der Bachelor gesehen. Leider, ich habe es verpasst, hatte keine Zeit.
Und auch keinen Bock.
Vielleicht. Lustig. Und ich weiß nicht, woher diese extreme Faszination für dieses Thema kommt. Aber es ist rausgekommen, Sebastian Preuß, der Bachelor, könnte vor 11 Jahren einen Mann mit einem Schwan verprügelt haben.
Das ist zumindest der Vorwurf, der jetzt in mehreren Medien
ganz viel kursiert, das genau.
Ja.
Der Bachelor hat schon in der ersten Folge zugegeben, er saß mal im Knast, er hat Mist gebaut, er schämt sich für alles, er hat sich geändert, er ist jetzt ein anderer Mensch, ist jetzt auf jeden Fall gerade in aller Munde. Denn, und ich musste mir dieses Thema aussuchen, ich musste einfach,
in aller Schnabel.
TZ Online und die TZ auch im Print, wo wir ja auch arbeiten, hat vor 11 Jahren im Jahr 2009 darüber berichtet, wie ein Sebastian P. an seinem 18. Geburtstag an der Isar, weil, also er war mit seinen Freunden dort, die haben was gesoffen, die hatten
und
irgendwie, die haben Würstchen gegrillt, genau, hatten schon einen guten Pegel erreicht und dann hat ein Typ geredet und die meinten dann so, ey, du sprichst ja voll mit ostdeutschem Dialekt, ey, was ist denn eigentlich mit dir los, ey, und du Spacko, man sollte die Mauer wieder hochziehen und so weiter. Das sind keine wörtlichen Zitate, sondern Mauer hochziehen war auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall haben sie ihn angefangen zu verprügeln. Keine Ahnung, ob das jetzt so rechtens war, aber vielleicht eher nicht. Haben ihn mit...
ob die Brücke rechtens war? Ja, okay.
Auf jeden Fall haben sie angefangen, ihn zu verprügeln, haben erstmal Steine nach ihm geworfen, dann haben sie nach der Kohle aus dem Grill haben die genommen und nach ihm geworfen und schließlich haben sie dann die letztmögliche Methode noch.
Wenn ein Streit am Siedepunkt ist, dann muss man dazu
dann
greifen.
Greift man nach einem lebendigen Schwan, der in der Nähe ist und verprügelt seinen Gegner damit. Genau, ein Sebastian P. hat damals einen Mann verprügelt damit. Er kam vor Gericht. Wir haben darüber berichtet. Er hatte seinen Geburtstag gefeiert an dem Tag. Er war Maler-Azubi und er hat einen Platzverweis bekommen für diesen Platz an der Isar, den ich jetzt nicht ganz genau lokalisieren kann, ist ja nicht schlimm. Und der Sebastian Preuß, der war zu dem Zeitpunkt 2009 auch zufällig 18, hat einen Malerbetrieb, ist vorbestraft und hat auch einen Platzverweis da an der Isar. Aber jetzt, als er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, als es öffentlich wurde, hat er gesagt, nö, das war ich nicht.
Sowas würde ich niemals
tun. Das würde ich nie machen. Ich war zwar an dem Tag da, aber da war ich auch mit meinem Bruder und die Freunde von meinem Bruder sind dann irgendwie in den Streit geraten und hatte einen Hundewelpen dabei und dann bin ich mit dem abgehauen und ich würde niemals einem Tier was zuleide tun und wie sollte man überhaupt so einen Schwan anpacken, also so greifen, dass man jemanden damit verprügeln kann.
Und dass man nicht wegfliegt, wenn der plötzlich anfängt zu fliegen, wenn man den so an den Füßen hält und der schlägt mit seinen Flügeln und dann fliegt der weg.
Ich meine, die Zufälle sind ja auch ziemlich krass, so, ne, also ja, da kann er ja auch nichts für. Sebastian P., Sebastian Preuß, 18 Jahre, Maler. Schlechte Vergangenheit. Aber er hat es auf jeden Fall hart bestritten. Ich habe ein Haiku dazu geschrieben. Und ich lade dazu. Verprügelt haben soll er ihn mit einem Schwan. Ob's stimmt? Ich weiß es.
Aha, du weißt es also. Warst du damals auch dabei?
Ich war damals nicht dabei. Ich habe damals auch noch nicht in München gewohnt. Ich will auch gar nicht sagen, dass man als Mitarbeiter einer Zeitung sowas wissen könnte. Ich glaube eher nicht.
Ja, ist auch unwahrscheinlich.
Aber ich habe schon eine starke Vermutung und die behalte ich für mich.
Mies, mies, mies.
Naja.
Das war noch Traumtyp. Oh ja, Traumtyp. Ich freue mich schon auf das Girl, das sich für ihn entscheidet. Oder für das er sich entscheidet. Da geht es ja darum, dass er sich entscheidet, oder?
Aber zwei sind wohl schon freiwillig gegangen.
Ich glaube, den schwante Übles. Das waren auf jeden Fall unsere
Seo Haiku.
Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig, und zwar, wie angekündigt, wir wollen wissen, werden wir nächste Woche über Julia Engelmann sprechen?
Hoffentlich nicht.
Aber wir finden es jetzt heraus.
Yes, baby!
Und zwar öffnen wir die Wikipedia-Seite, auf der wir auch die wunderbare Liste der Hersteller der Toskana gefunden haben.
Oh Gott, hoffentlich kommt
das. Wir starten aber wie üblich bei unserem Standardartikel, und zwar Bubu. Das ist ein saisonaler Fluss in Zentral-Tansania. Und der Severin wird jetzt auf zufällige Artikel klicken.
Klick!
Bellinghover Meer
ist seit dem Jahr 2010 ein Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Haminkeln im Ortsteil Meerhoog bzw. der Stadt Rees im Ortsteil Meer.
Okay.
Der alte Rheinarm bildet die Grenze zwischen den Kreisen Wesel und Kleve.
Geil, das ist in Nordrhein-Westfalen und da komme ich her. Und deswegen bin ich ein Experte quasi beim Thema. Also werden wir in der nächsten Folge über das Bellinghofer, was nicht Bellinghover, wie ich es ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht so genannt wird. Wir werden über das Bellinghofer Meer, von dem ich als Westfälin noch nie gehört habe, reden.
Ist auf jeden Fall schon mal ganz schön zu sehen. Ich scroll hier gerade mal ein bisschen runter. Sehenswürdigkeiten am Bellinghofer Meer ist auf jeden Fall schon mal ein ganzer Satz. Und zwar, das Bellinghofer Meer führt am namensgebenden Baudenkmal Schloss Bellinghofen aus dem 14. Jahrhundert vorbei.
Freut euch darauf.
Das wird wieder eine ganz spannende Folge.
Bis dann.